Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und der Vorausschau auf einen Höhepunkt der kommenden Leipziger Buchmesse. Große Spannung ist da immer, wenn der Preis der Leipziger Buchmesse verkündet wird. In drei Kategorien wird er vergeben. Und jetzt, heute stehen die dafür nominierten Autorinnen und Autoren fest. Vor wenigen Minuten wurde die Liste veröffentlicht. Ein paar Namen haben Sie vielleicht schon gehört, gerade in unseren Nachrichten. Wir schauen sie uns in Gänze an hier in der Lesart. Willkommen allerseits. In gut drei Wochen beginnt sie, die Leipziger Buchmesse, und dann dürften sich drei deutschsprachige Autoren oder Autorinnen wieder besonders freuen, wenn sie gleich am ersten Messetag den traditionellen Preis der Leipziger Buchmesse für ein aktuelles Werk erhalten. 180 Verlage haben über 400 Bücher eingereicht. In drei Kategorien werden die Preise vergeben: die Belletristik, das Sachbuch und ebenfalls preisgekrönt wird die beste Übersetzung. Soeben wurde die Liste der jeweils 5 Nominierten öffentlich, und bei mir im Studio sind jetzt meine Kollegin aus der Redaktion, Simone Miller, hallo.
Hallo.
Und ebenso Miriam C., grüß dich.
Hallo Joachim.
Du machst den Anfang, Miriam, mit der Belletristik. Spannung. Wir haben zwei Namen schon gehört in den Nachrichten, aber wer steht auf der Liste?
Ja, also eine richtige Überraschung: Anke Feuchtenberger mit ihrer Graphic Novel Genossin Kuckuck. Nominiert ist auch der österreichische Autor Wolf Haas mit Eigentum, einem Essay über seine Mutter. Auf der Liste steht aber auch Inga Machel mit dem ersten Debütroman auf dieser Liste. Auf den Gleisen heißt er. Babi Markovic ist nominiert mit einem Geschichtenband, Mini-Horror. Und der zweite Debütroman auf der Liste kommt von Dana Vohwinkel und heißt Gewässer im Ziplock.
Und ist diese Auswahl erwartbar gewesen oder doch überraschend?
Also Joachim, ich habe mir richtig so ein bisschen die Augen gerieben und irgendwie dreimal auf meinen Ausdruck geguckt, ob ich hier die richtigen Namen dabei habe. Mhm. Ich war tatsächlich sehr überrascht. Also das ist eine Liste, ja, ich würde sagen, wo wirklich so die großen, so schwergewichtigen Romane eigentlich fehlen, so die Romane, die so auch den Anspruch haben, ne, die besten der Saison zu sein, sondern das sind alles wirklich ziemlich abseitige und so kleine Texte. Es sind übrigens alles, interessanterweise fast alles, auch ziemlich schmale Bücher. Mhm. Und viele, die so die Genres mixen, experimentieren. Also am erwartbarsten finde ich tatsächlich noch Dana Vohwinkel. Das ist tatsächlich ein tolles Debüt und auch ein Roman, der so letztes Jahr beim Deutschen Buchpreis so ein bisschen übersehen wurde. Das kommt ja manchmal vor, dass dann hier in Leipzig nochmal was hervorgehoben wird. Gewässer im Ziplock ist eine jüdische Familiengeschichte und erzählt unter anderem aus der Perspektive von einer jungen Frau, von einer jungen Teenagerin. Und deren Vater ist aber Chazan, also ein jüdischer Kantor. Und dadurch kommt in diesem Roman auch ganz viel so jüdische Religionspraxis. Total interessant. Warum jetzt aber zum Beispiel dieser zweite Debütroman von Inga Machel nominiert ist, Auf den Gleisen, das ist so eine Art Sozialroman, führt so ins Berliner Drogenmilieu, das finde ich schon gar nicht mehr so einleuchtend, auch gar nicht so einen überzeugenden Roman. Und ja, wirklich, diese Graphic Novel, wie ich die ja jetzt irgendwie mit den anderen Büchern vergleichen soll von Anke Feuchtenberg, die natürlich eine wahnsinnig einflussreiche Comic-Künstlerin ist, ne? Gar keine Frage. Und das ist wirklich auch so ein großes Opus Magnum, was die hier vorgelegt hat, so ein bisschen autobiografische Geschichte über das Aufwachsen in der DDR. Ja, aber wie ich die einfach vergleichen soll mit den anderen Büchern, da bin ich so ein bisschen ratlos.
Also der Fiction-Rahmen, der weitet sich auf jeden Fall. Zur Kategorie Sachbuch, Simone, wer kann sich denn hier Hoffnung machen?
Da haben wir zuerst Jens Beckert mit Verkaufte Zukunft, warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht. Das ist ein Buch, das ist bei Suhrkamp angekündigt für Mitte März. Jens Beckert, Wirtschaftssoziologe, durchleuchtet hier die Machtverhältnisse, die Anreizstrukturen im Kapitalismus, die eben wirkungsvolle Klimapolitik verhindern. Dann haben wir Christina Klemm gegen Frauenhass. Das ist bereits im September erschienen bei Hansa. Christina Klemm, Rechtsanwältin, vertritt seit langem Gewaltbetroffene, insbesondere von geschlechtsspezifischer Gewalt, und legt hier den Finger sehr tief in die Wunde, zeigt ein ganzes Panorama an Problemen, wenn es um die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen angeht. Dann haben wir Christina Morina mit 1000 Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie seit den 80er Jahren. Bei Siedler erschienen im September. Christina Morina, Historikerin, analysiert hier historisches Material aus der DDR-Bürgerbewegung und zeigt, dass deren demokratische Anliegen kaum Resonanz gefunden haben in der Wiedervereinigung. Wichtiger Grund für sie, für die Stärke der AfD im jetzigen Ostdeutschland. Tom Holert, K1972, Gewalt, Umwelt, Identität, Methode, das erscheint im März bei Spector Books. Das ist ein Text-Bild-Essay, das uns den Zeitraum um 72 herum aufschließt wie eine Ausstellung, könnte man sagen, mit ganz vielen Bildern, Fotografien, Zeitzeugnissen. Das ist ein Kaleidoskop der 70er Jahre. Und last but not least haben wir gleich ein Autorenquintett mit einem Hörbuch. Richtig gehört.
Aha.
Hörbuch. Okay. Colorio, Geipel, Herbert, Krüger und Sarkovic mit Jahrhundertstimmen 1945 bis 2000. Deutsche Geschichte in über 400 Originalaufnahmen im Hörverlag im September erschienen. Beeindruckender Fundus an zeithistorisch wirklich ganz bedeutsamen Originalstimmen, die sehr gut eingeordnet werden von diesen fünf Autoren. Echt Perle, aber halt ein Hörbuch.
Also auch hier könnte ich dann vermuten, dass du ähnlich baff bist wie Miriam bei der Belletristik, Simone?
Ich bin total baff. Also ehrlich gesagt am baffsten natürlich, was das Hörbuch angeht. Das ist wirklich ein totales Novum, das gab es noch nie. Und ich kann tatsächlich auch die Begeisterung für dieses Hörbuch total verstehen. Aber was ich trotzdem nicht verstehen kann, ist, dass es auf der Sachbuchliste landet. Denn es gibt ja auch einen deutschen Hörbuchpreis. Ja. Und surprise, surprise, auch da sind die Jahrhundertstimmen nominiert.
Ich meine, aber welche Kriterien vermutest du denn hinter dieser Auswahl jetzt? Ich meine, sind das politisch relevante Themen? Sind es ja schon, ne? Oder besonders auch hintergründig recherchierte Sachbücher?
Ja, also mir bleibt tatsächlich jetzt summa summarum, bleiben mir die Kriterien ein bisschen opak. Also
undurchsichtig.
Ja. Also weil, man muss schon sagen, die Vergleichbarkeit wird zum Problem, wenn man denn das Sachbuchgenre so dehnt, man könnte eigentlich sagen überdehnt. Also mit dieser Nominierung jetzt dieses Hörbuchs ist aus meiner Perspektive das Genre überdehnt. Und dann stellt sich halt wirklich die Frage, wie möchte man einen klassisch gehaltenen Sachbuchtext vergleichen, etwa mit einem Hörbucharchiv oder auch mit einem Kunstbuch? Und auch ehrlich gesagt, wenn man jetzt in Richtung dieses Text-Bild-Essays sieht, ich finde das wirklich ein tolles, ästhetisch wahnsinnig ansprechendes Buch. Aber wenn man sich die Textgestaltung dieses Kunstbuchs anguckt, ist ein extrem erratisch geratener Sprachduktus, der einem da entgegenschlägt. Das ist auf jeden Fall für ein Nischenpublikum adressiert. Und warum das jetzt nominiert ist, bleibt mir ehrlich gesagt unschlüssig und möchte noch einen letzten Punkt dazu fügen. Auch wenn es um die drei Sachbücher geht, die eher klassisch gehalten sind, auch da ist es mir nicht so ganz klar, was die Jury genau zu dieser Auswahl bewogen hat. Denn es gibt, um nur ein Beispiel zu nennen, einfach ernsthafte Konkurrenz da im thematischen Umfeld. Um nur ein Beispiel zu nennen, das ist Friederike Otte mit Klimaungerechtigkeit erschienen beim Ullstein Verlag im Dezember. Das ist eine Koryphäe im Feld der Klimaforschung. Das ist einfach wirklich eine ernstzunehmende Konkurrenz für Jens Beckert, der auf der Liste gelandet ist. Warum jetzt genau dieses? Mir ehrlich gesagt leicht unklar.
Wie ist es bei der Belletristik-Auswahl, Miriam? Welche Kriterien erkennst oder vermutest du dahinter?
Ja, ich muss sagen, mir geht es da ganz ähnlich wie Simone. Also ich fand es da recht schwer, wirklich Kriterien zu finden, diese einzelnen Bücher. Ich will noch nicht mal sagen, die einzelnen Romane, weil es sind eigentlich gar nicht so viele Romane, wie gegeneinander abzuwägen. Also was mir schon auffällt, ist, dass jetzt hier so eben keine epische, über so mehrere Jahrhunderte hinweg erzählte Romanform tatsächlich auftaucht unter diesen Belletristik-Nominierungen. Also hätte ja auch zum Beispiel sich nochmal Theresia Mora, Muna oder die Hälfte des Lebens auf dieser Liste vorstellen können oder Thomas von Steinecker, die Privilegierten oder jetzt aus dem Frühjahr Dana Grigorcia. Also so, episch, einfach eine epische Romanform. Aber die Liste, die orientiert sich eben eher so an so kleinen, ich will fast sagen auch so alltäglichen Ästhetiken. So Barbie Markovic finde ich da ein ganz typisches Beispiel aus dieser Auswahl. Das ist eine serbische Autorin, die noch gar nicht so lange auf Deutsch schreibt und die hat in Mini-Horror eben so ganz kleine, charmante, auch total kluge Geschichten gesammelt. Die erzählen immer so von der Absurdität des Alltags, haben auch was sehr Comichaftes, kommen aber eben ohne so eine große Werkgeste, ja eher mit so einem kleinen spielerischen, experimentellen Charakter daher. Und eigentlich ist das ganz ähnlich bei Wolf Haas, der ist der prominenteste Name jetzt da auf der Liste, auch total berühmter Sprachkünstler. Vater. Und Eigentum ist aber so ein Porträt, das er über seine Mutter geschrieben hat. Und zwar 3 Tage, er sagt immer, er hat das geschrieben 3 Tage, bevor sie stirbt. Und kommt dann wiederholt im Text vor, ja, ich habe jetzt hier keine Zeit für irgendwie Formulierung. Ich muss das so schnell nebenher schreiben. Also auch eher so, ja, gar nicht der große Wurf, der hier so reklamiert wird, sondern so eine kleine, eher so ein kleines Understatement.
Ich meine, jetzt bin ich selber ein bisschen baff. Wir haben ja schon in den letzten Jahren immer wieder hier gesessen, um diese Nominierten zu verkünden. Und oft war es da so, dass man so ein bisschen vermisste, ja, große Autoren, tolle Sachen sind nicht darunter, aber oder fehlen. Aber es sind unglaublich, es sind auf jeden Fall die 5 besten Titel. Würdet ihr denn sagen, dass es hier auch von der Jury-Seite anscheinend ja irgendwie eine Trendwende gibt, irgendwie hinten mit Hinblick auf wirklich andere Sachen, das Hörbuch beim Sachbuch oder wie du sagtest, der Comic jetzt bei der Belletristik. Ich meine, die Jury, das sind alles sehr etablierte, arrivierte Kritikerinnen und Kritiker, die also hunderte von Büchern im Jahr lesen. Was tut sich da was? Was meinst du, Simone?
Also ich würde eigentlich sagen, dass diese Liste, jetzt auch die Sachbuchliste, eher den Weg der letzten Jahre fortschreibt. Also die Liste will auch diesmal wieder aufmerksam machen, eben nicht nur auf die großen Verlage, auf die einschlägigen Titel, sondern auch aufmerksam machen auf die kleinen Verlage, auf die Nischen, auch der Sachbuchwelt. Und ich habe jetzt jedenfalls bei dieser Liste schon auch den Eindruck, dass es daneben auch ein inhaltliches Anliegen gibt. Also, dass man irgendwie auch die großen thematischen Felder abbilden will. Den Klimawandel, die Demokratiekrise, die Geschlechterverhältnisse.
Das hört sich allerdings doch an, vielleicht sogar nach was Positivem, dass man sagt, okay, man geht jetzt wirklich ein bisschen nicht nur auf die Big Names.
Ja, ja, absolut. Ich glaube, auch in der Belletristik ging es der Jury wirklich darum, Entdeckungen zu machen. Ne? Man sieht schon die Expertise, die diese ganze Jury hat und die auch hinter dieser Auswahl steht. Meine Frage, die ich dann noch an diese Liste habe, ist dann, glaube ich, okay, wenn man sich so auf diese Entdeckungen und so partikuläre kleine Ästhetiken fokussiert, welche Orientierung bietet dann noch so eine Liste? Ja, wenn ich nicht mehr den Anspruch habe, es sind die Besten, es sind die Größten, es sind die Bombastischen. Mhm. Und auch, welche Aufmerksamkeit hat dann noch der Gewinner, die Gewinnerin? Also ist das dann noch ein großer Wumms, wenn der Preis kommt, oder ist das dann ein Buch, was dann auch ein bisschen untergeht?
Also ich bin gespannt auf die Diskussionen, die bis zur Messe und dann auf der Messe stattfinden. Eine Kategorie haben wir jetzt noch ausgelassen, die Übersetzung. Darauf können wir jetzt nicht ausführlich eingehen. Das ist auch immer so eine Sache, weil man hier wirklich die Übersetzungsexperten und Expertinnen in den jeweiligen Sprachen braucht für eine fundierte Einschätzung. Wir wollen sie aber zusammen wenigstens nennen. Ich fange mal an. Also es gibt ein Nominierter ist Ki Hang Lee, der aus dem Koreanischen den Fluch des Hasen von Bora Chung übersetzt hat bei Kulturbooks. Und Klaus Detlef Olof hat aus dem Slowenischen 18 Kilometer bis Ljubljana von Goran Vojnovic übersetzt, im Folio Verlag erschienen. Miriam, wer ist noch dabei?
Lisa Palmes hat aus dem Polnischen übersetzt Bitterness von Joanna Bator. Das übrigens, nur kurze Anmerkung, der große epische Roman, den ich bei der Belletristik vermisst habe, so 4-Frauen-Generation. Jenny Seitz ist nominiert für ihre Übersetzung von Katharina Gordejewa, Nimm meinen Schmerz. Das sind Geschichten aus dem Krieg, also Geschichten, die russische Reporterin Gordejewa hier in der Ukraine gesammelt hat. Und Ron Winkler ist nominiert mit dem 2. Band von Gedichten von Lawrence Ferlinghetti, den er übersetzt hat. Angefangen mit San Francisco heißt der Band.
Am 21. März ist die Preisverleihung. Immer nachmittags am ersten Messetag, da ist die große Glashalle immer gerammelt voll. Das wird genauso wieder so sein. Aber wer, das muss natürlich noch gefragt werden, Miriam, Simone, sind denn eure Favoriten bei der Belletristik? Was meinst du?
Na, Feuchtenberger und Wolf Haas, die prominentesten Namen, ich tippe mal, die werden es sicher nicht. Ich glaube, es wird Barbie Markovic. Die Jury macht gerne Entdeckungen und das wäre eine absolute Entdeckung. Da gibt es, glaube ich, noch nicht unbedingt, ja, auch den Roman, aber auch noch viele frühere Bücher
Autorin. Ich wäre ja für Dana Vowinkel mit Ziplock, fand den Roman herrlich. Sie war bei uns hier im Gespräch, ein umwerfendes Buch. Und jetzt, Simone, du, was meinst du?
Also ich könnte mir vorstellen, dass es Christina Morina mit 1000 Aufbrüche wird, vor allem wegen des Diskussionskontexts. Also das Erstarken des Rechtsradikalismus ist einfach ja auch gerade zu Recht eines der großen Thema. Und Morina hatte einfach einen fundierten Beitrag mit historischer Tiefenschärfe. Also das könnte ich mir vorstellen, dass es auf sie fällt. Mein persönlicher Favorit wäre Christina Klemms mit Gegen Frauenhass. Christina Klemm, Entschuldigung, ich habe es gerade mit S gesagt. Einfach, weil es ein großes Verdienst ist, uns da als Gesellschaft nicht aus der Verantwortung zu lassen bei dem Thema.
Dankeschön, Simone Miller und Miriam C. über die Nominierten des Leipziger Buchpreises. Die ganze Liste mit allen Namen und Titeln, die finden Sie leicht im Netz, auf der Messewebsite, aber natürlich auch später bei uns unter deutschlandfunk.de. 2024, das ist das große Franz Kafka-Jahr. Im Juli sein 100. Geburtstag und die literarische Welt, die feiert schon kräftig vor. Mit vielen Büchern, etwa dem Band Kafkas Familie, der kürzlich im Wagenbach Verlag erschienen ist. Und auf diesem Buch gründet nun eine Ausstellung in der Staatsbibliothek zu Berlin, die heute eröffnet wird mit Fotografien aus dem, ja, bekanntlich nicht unkomplizierten Familienleben von Franz Kafka. Unser Autor Luca Pizzato hat sie sich schon angesehen.
Eine große Menschenmenge, adrett in Anzügen und Kleidern, die Köpfe geschmückt mit Federhüten und Melonen, posiert für die Kamera.
Das ist ein Bild aus Franzens Bad aus dem Jahr 1913. Und man sieht eine große Gruppe von Menschen, von Kurgästen, und Kafkas Eltern stehen zentral in der Mitte.
Julie und Hermann Kafka im Mittelpunkt ihrer Kurgäste-Entourage. Der Kafka-Forscher Hans-Gerd Koch kuratiert eine Fotoausstellung mit dem Titel »Das Fotoalbum der Familie Kafka« im Kulturwerk der Staatsbibliothek zu Berlin.
Die Familie hat natürlich eine Bedeutung auch, weil sie sehr groß war und reichlich Stoff geliefert hat für sein Schreiben.
In rund 130 teilweise bisher unveröffentlichten Fotografien zeigt sich die Familie Kafka als zugleich unterstützendes Netzwerk, als auch Inspirationsquelle für den jungen Prager Schriftsteller.
Und diese Menschen zu zeigen und was das für Menschen waren und in welchem Verhältnis sie auch zu Kafka standen, zu Franz Kafka, das war mir wichtig.
Passbilder, Porträts und Urlaubsfotos illustrieren die familiären Beziehungen. Fotos von Franz und seiner Schwester Ottilie, genannt Ottler, die er seine beste Freundin Prags nannte, der Onkel Siegfried Löwy an seinem Schreibtisch, der als Landarzt sicherlich als Vorbild für die gleichnamige Erzählung diente. Die Ausstellung ist eine Reise durch die Biografie der Familie Kafka und der mütterlichen Familie Löwy in Schwarz-Weiß und Sepia-Braun, von den Großeltern bis zur Zeit nach dem Tod des jungen Franz. Ergänzt werden die Bilder literarisch durch Briefe und Tagebucheinträge.
Ich lege eine Fotografie von mir bei. Ich war vielleicht 5 Jahre alt. Das böse Gesicht war damals Spaß. Jetzt halte ich es für geheimen Ernst.
Kommentiert Kafka die ihm häufig ins Gesicht geschriebene Strenge im Brief an seine erste Verlobte Felice Bauer. An seinen engen Freund Felix Welsch berichtet er von seinen Tagen auf dem Hof des Schwagers.
Mein Leben hier ist ausgezeichnet, wenigstens bei dem schönen Wetter bisher. Ich habe zwar kein sonniges Zimmer, aber einen großartigen Sonnenplatz zum Liegen.
Auf vielen Porträts, sehr ernst und schwermütig, begegnet man dem Schriftsteller hier plötzlich in ungewohnter Leichtigkeit. Mit Strohhut und Freunden sitzt er in einer Flugzeugattrappe oder mit breitem Lächeln in Badehose am Strand von Venedig. Neue Facetten des widersprüchlichen Charakters.
Ich glaube, aus der Summe der Bilder kann man den Eindruck bekommen, dass er ein Mensch war, der sicherlich einige Geheimnisse hatte und es verstand, sich auch interessant zu präsentieren durch seine Art des Auftretens. Aber jemanden, den man doch vielleicht gerne kennengelernt hätte.
Auch seine Stellung in der Familie zeigt sich in neuem Licht. Franz Kafkas Unbehagen und Abneigung gegenüber dem Vater ist bekannt. In seinem Brief an den Vater gesteht er seine Furcht vor dessen Autorität. Ein Brief, den er übrigens nie verschickte. Aber auch zu Hause bei der Familie lebe er fremder als ein Fremder, schreibt er Karl Bauer, dem Vater von Felice. Die Fotografien kontrastieren dieses vermeintliche Zerwürfnis.
Ich glaube, in dieser Ausstellung wird deutlich, dass der stille Franz eigentlich der Mittelpunkt der Gesellschaft war. Alles in der Familie drehte sich um ihn und dass es ihm auch gut ging, vor allen Dingen natürlich in den späteren Jahren, als er krank war.
Die Ausstellung wiederum dreht sich nicht nur um den jungen Schriftsteller. Die Fotos sind Zeitzeugnisse der Jahrhundertwende, die Zeit des Fin des Siècle. Modisch zeigt sie sich in Fliege und Zylinder. Sinnbildlich für diese Epoche steht auch der Aufstieg der Kafkas zu Wohlstand und Bürgertum. Eine jüdische Emanzipationsgeschichte.
Wenn Sie bedenken, dass Kafkas Vater aus eher bescheidenen ländlichen Verhältnissen nach Prag kam und dort dann es zu einem angesehenen Bürger gebracht hat, zum Kaufmann. Und wenn Sie Bilder sehen, wie die Familie an der Ostsee Urlaub macht, wie sie gekleidet sind, weißes Leinen, dass man sieht, das ist eine wohlhabende Familie, die es so etwas gebracht hat.
Neben dem Aufstieg widmet sich die Ausstellung im letzten Teil auch dem tragischen Ende einiger Familienmitglieder. Die drei Schwestern Kafkas werden zur Zeit des Nationalsozialismus deportiert und getötet, Opfer in den Vernichtungslagern in Kulmhof und Auschwitz. Wir sehen also nicht nur die Geschichte einer Familie und ihrem weltbekannten Sohn, dem Schriftsteller, oder die Geschichte einer Familie auf ihrem Weg zu bürgerlichem Ansehen. Wir sehen auch die Geschichte einer jüdischen Familie, deren Biografien nicht vergessen werden dürfen.
Das Fotoalbum der Familie Kafka. Die Ausstellung ab heute Abend um 18.30 Uhr ist Eröffnung im Kulturwerk der Berliner Staatsbibliothek. Bis zum 2. Juni ist sie dann zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da hören wir heute von einem großen, mutigen Mann, der nach den Sternen griff. So heißt eine neue Biografie über Giordano Bruno, den wohl berühmtesten Ketzer der Weltgeschichte, im Jahr 1600 von der Inquisition verurteilt und verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Der Historiker Volker Reinhardt erzählt nun das Leben dieses Priesters, dieses Dichters, dieses Astronomen, auch anhand neuer Quellen zum Gerichtsverfahren. Im Studio ist unser Kritiker Michael Opitz. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Den meisten Menschen fällt beim Namen Giordano Bruno sofort die Tragödie ein und immer wieder heißt es der Ketzer. Offen gestanden weiß ich auch nicht viel mehr. Wer war denn dieser Italiener, 1548 geboren? Wo kam er her?
Er kam aus einem kleinen Ort, 35 Kilometer nordöstlich von Neapel gelegen, Nola. Und er nannte sich später auch der Nolaner, also in Erinnerung an seinen Herkunftsort und seine Philosophie als die Philosophia Nolana. Also er macht da wirklich was her mit seinem Herkunftsort. Er hat eigentlich eine, sagen wir mal, typische Geschichte, kommt aus armen Verhältnissen und tritt 1565 ins Kloster ein, wird Novize, wird 1572 zum Priester geweiht und fängt in dieser Zeit schon an, Schriften zu lesen, die sollte man in dem katholischen Italien besser nicht lesen. Und das wird bemerkt auch im Kloster und das kommt zu ersten Vorwürfen gegen ihn. Und weil er eine Vorstellung davon hat, wie man philosophisch denken sollte, ist er nicht nur auf den Glauben orientiert, sondern er sagt, man muss über Wissen, also zur Wahrheit kommen. Und er tritt dann aus dem Orden aus, 1572, und fängt an, eine 16-jährige dauernde Reise durch Europa zu machen. Verschiedenste Stationen, ich will ein paar nennen, weil das wirklich auffällig ist.
Und was war das genaue, das Ketzerische an seinen Gedanken und Schriften? Das hatte natürlich mit dem Weltbild zu tun, ne? Die Erde nicht im Mittelpunkt.
Ja, das hat was mit dem Weltbild zu tun. Ernst Bloch, der Philosoph, hat ihn genannt, einen philosophischen Minnesänger der Unendlichkeit. Und das hängt damit zusammen, dass Giordano Bruno der Auffassung gewesen ist, dass das Universum unendlich sei. Da geht er über Kopernikus hinaus, also er hat eine Vorstellung davon, Welt, Universum und Zeit sind unendlich, aber er kritisiert auch sozusagen Kirchenlehren, die Trinität, die Dreifaltigkeit, da ist er nicht überzeugt davon, dass es die geben würde. Die Menschwerdung Gottes, da hat er Zweifel daran. Also es sind verschiedene Ansichten, sowohl astronomische als auch kirchliche, die ihn zum Ketzer prädestinieren.
Wie legt denn Volker Reinhardt nun seine Biografie an? Als Lebens- oder eher als Wissenschaftsgeschichte oder als beides?
Ja, er hält sich an die Protokolle der Inquisition. Also diese Stationen, um die nochmal kurz einzufügen, Genf, Oxford, Paris, Wittenberg, das sind alles Stationen, die ist Giordano Bruno durchlaufen. Und er geht dann aufgrund einer Einladung 1592 wieder zurück nach Italien, obwohl er wirklich die Schriften, die er verbreitet hat, ließen ahnen, dass die Inquisition auf ihn aufmerksam wird. Und so kam es auch. Und da gibt es nun Protokolle der Inquisition, die sind zugänglich und die wertet Volker Reinhardt immer wieder aus.
Das sind die neuen Quellen?
Ja, zum Teil sind das die neuen Quellen. Und dann muss er aber, weil diese Protokolle natürlich problematisch sind, man kann sich vorstellen, dass jemand, der vor die Inquisition geladen wird, nicht immer die Wahrheit sagen kann, um sich nicht selber zu beschuldigen. Also muss er immer wieder auch dazu dann Stellung nehmen und andere Schriften mit hinzufügen. Das wird kriminalistisch äußerst spannend, was er da veranstaltet. Besonders in den letzten beiden Kapiteln wird er wirklich detektivisch, wenn es darum geht, wie ist Giordano Bruno von Venedig nach Rom gekommen. Und da ist es wirklich erstaunlich, dass Volker Reinhardt dann über ein wirklich umfassendes historisches Wissen auch verfügt, was er anwendet, um den Kontext, den politischen Kontext immer wieder in Erinnerung zu rufen.
Der Autor Volker Reinhardt ist als Wissenschaftler ein Renaissance-Spezialist und hier ja richtig berühmt geworden mit etlichen Bestsellerbüchern, etwa über Leonardo da Vinci oder Michel de Montaigne vor einigen Jahren. So wie Sie erzählen, Michael Opitz, scheint das wieder so ein anschaulich geschriebenes Buch zu sein, das, bei dem man viel lernt und sehr gut unterhalten wird?
Ja, unbedingt, das ist so. Also, und das hängt wirklich damit zusammen, dass Volker Reinhardt es versteht, eine Biografie zu schreiben, die nicht darauf basiert, dass man sich in die Lage und in die Situation desjenigen hineinversetzt, über den man schreibt, also sozusagen fiktiv wird, sondern Volker Reinhardt hält sich an die Fakten und das macht das Buch unheimlich prall an Wissen gefüllt und es ist wirklich dazu geeignet, seine Kenntnisse über Giordano Bruno zu erweitern und nicht nur über ihn zu wissen, dass er ein Ketzer war, sondern man kriegt unglaublich viel Informationen über diesen, ja, phänomenalen Mann.
Ich will das jetzt auch unbedingt lesen und ich hänge noch ein bisschen an der Station Oxford. Mensch, wäre er nur dort geblieben in England, dann wäre also seine Geschichte und die Wissenschaftsgeschichte bestimmt eine andere gewesen. Ich danke Ihnen, Michael Opitz, über das neue Buch von Volker Reinhardt, der nach den Sternen griff, Giordano Bruno, ein ketzerisches Leben. So der ganze Titel erschienen im C.H. Beck Verlag, 352 Seiten der Umfang, 29,90 € der Preis. Zu jedem Monatsbeginn veröffentlichen wir Sie unsere Sachbuch-Bestenliste zusammen mit dem ZDF und Zeit Online. 10 herausragende Titel sind es immer. Heute früh hat unsere Lesart-Kollegin Catherine Newmark sie im Programm vorgestellt und dieses über die allgemeine Ausrichtung gesagt.
Was mir aufgefallen ist, und das ist wirklich interessant, ist, dass sozusagen die ersten Titel bis und mit 5 oder 6 sind alles historische Bücher und zwar auch jüngste Geschichte, also 20. Jahrhundert. Und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen ein Erklärungsbedürfnis oder ein Welterklärungsbedürfnis, was uns in diesen turbulenten Zeiten mit all diesen Kriegen, also dass man nochmal in die jüngere Geschichte schaut und quasi eine Art von historischer Erklärung einer sehr, sehr schwierigen Weltlage liefert. Also so kommt es mir vor, dass wir im Moment so das Bedürfnis haben nach ein bisschen so Sachkunde aus der jüngsten Zeitgeschichte. Interessant, es gibt sozusagen fast gar keine Debattenbücher oder ganz wenige nur. Es gibt Gilda Sahebis, wie wir uns Rassismus beibringen. Das kommt so am Ende der Liste noch. Und es gibt aber zwei ganz schöne, so selbstreflexive Bücher. Auf Platz 7 Philipp Felsch über Jürgen Habermas, der Philosoph heißt das Buch. Und es ist eigentlich nicht eine Biografie so sehr von Habermas als eine Mentalitätsgeschichte von Deutschland anhand der Auseinandersetzung mit diesem großen Denker. Eine sehr schöne kleiner Einblick in sozusagen eine Geistesgeschichte der Bundesrepublik auch, also auch wieder historisch. Und dann gibt's noch Sheila Bejat, Söhne großziehen als Feministin. Die Frage, was macht man, wenn man als Feministin plötzlich schwanger ist mit einem Jungen? Diese Frage stellen sich tatsächlich Frauen. Wie erzieht man Söhne in eine Welt hinein, die man nicht richtig findet, wo man das Geschlechterverhältnis eigentlich falsch findet? Aber man muss ja auch den Kindern gerecht werden. Man kann ja den gesellschaftlichen Wandel nicht auf den Köpfen der Kinder austragen.
Catherine Newmark über 2 der 10 insgesamt Titel unserer aktuellen Sachbuchbestenliste für März. Sie finden die komplette Liste leicht im Netz und das ganze Gespräch darüber später auch auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Das hier ist die Mauer vom Lager.
Ja, das ist die Lagermauer. Also da haben wir auch noch Wein gepflanzt, damit das zuwächst, damit man das nicht mehr so sieht.
Nur eine Mauer trennt das Eigenheim der Familie Höss vom Konzentrationslager Auschwitz. Der Garten in sommerlicher Blüte ist der ganze Stolz von Ehefrau und Mutter Hedwig. Im Kinofilm The Zone of Interest zeigt Jonathan Glaser NS-Täter im familiären Alltag. Der Regisseur ließ sich durch den gleichnamigen Roman von Martin Amis inspirieren. Als Lagerkommandant Höss nach Oranienburg versetzt werden soll, weigert sich seine Frau.
Deine Arbeit ist es in Oranienburg, meine Arbeit ist es hier, die Kinder großzuziehen, das mache ich hier.
Schließlich profitiert Hedwig vom fußläufigen KZ. Nicht nur ein Pelzmantel aus jüdischem Besitz fällt in ihre Hände. Das Morden hinter der Mauer ist in diesem Film nicht zu sehen.
Diese unglaubliche Tonspur, die Musik, die Bilder, die man sieht und das, was man hört in diesem Kontrast, das ist ja fast was Fühlbares, was Spürbares.
Sagt Christian Friedl. Sandra Hüller und Friedl spielen das Ehepaar Höss. The Zone of Interest, der Film von Jonathan Glaser, jetzt im Kino. Die Tochter soll als Hausaufgabe einen Stammbaum zeichnen. Doch niemand kann die Familiengeschichte rekapitulieren. Die Mutter Birgit Weihe begibt sich in der Graphic Novel Im Himmel ist Jahrmarkt auf Spurensuche. Das Werk der renommierten Comiczeichnerin ist Teil der Gruppenausstellung Notes and Stripes im schleswig-holsteinischen Schönwald. In den Ausstellungsräumen wird klar, autobiografisches Erzählen im gesellschaftlichen Kontext hat einen festen Platz im Comic. Mia Oberländer erzählt zum Beispiel von Frauen, die nicht nur körperlich alle überragen. Eva Müller weiß in Scheiblettenkind, wie sich Armut anfühlt.
Scheibletten sind ja dieser Käse, der in Plastik eingepackt ist und sehr billig ist. Also wenn man das auf einen Auflauf macht, ist das was anderes als Büffelmozzarella.
Notes and Stripes, aktuelle grafische Erzählungen. Zu sehen im Stiftungsgebäude Erlebnis Bungsberg in Schönwald bis zum 5. Mai. Die unglückliche Brooks hat einen Roman geschrieben. Die Hauptfigur ist eine gut gelaunte Meerjungfrau. Doch der Verlag will Victoria Aal nicht verlegen. Heute Abend stellt die Autorin und Illustratorin Wiebke Bolduan ihren Comic Victoria Aal in Hamburg vor.
Anderthalb Jahre später wird ihr Buch dann doch in dem Verlag veröffentlicht, aber ohne, dass sie überhaupt davon wusste,
sagt Wiebke Bolduan. Auf der einen Seite wächst die Fangemeinde, andere sehen hinter dem Überraschungserfolg einen gewieften PR-Coup. Brooks ist hilflos. Ein Gefühl, das Wiebke Bolduan mit ihrer Hauptfigur teilt.
Wenn man sich Geschichten ausdenkt und die in irgendeiner Form zu Papier bringt, sei es als Roman, sei es als Comic, dass man dann eben auch was sehr Inneres nach außen trägt.
Victoria Aal, heute Abend das Comic-Release. Lesung und Werkstattgespräch mit Wiebke Bolduan. 20 Uhr, Fabrik im Gängeviertel, Hamburg.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss.